Guten Morgen, auch von mir. Kennt ihr den Satz, das macht man als Christ nicht? Oder so ist man als Christin nicht? Vielleicht ist dir das schon mal begegnet, mir ist das schon begegnet. Und je nachdem, wen man so fragt, können da sehr unterschiedliche Dinge eingefügt werden, was man denn nicht tun oder sein soll. In manchen Kreisen kann das zum Beispiel Alkohol trinken sein, fluchen oder eine bestimmte Partei wählen. Je nachdem, wen du fragst, kann da jede beliebige Partei drin stehen. Bei wieder anderen hat es viel mit Sexualität zu tun oder welche Medien man konsumiert. Diese Liste könnte man also beliebig lang erweitern. Dahinter steckt oft die Erwartung, dass Christsein auch mit einem bestimmten Verhalten zu tun hat. Dass sich der Glaube also im Leben auswirken soll. Soweit, so gut. Das ist ja erstmal eine gute Erwartung. Aber dabei bleibt es oft nicht. Häufig ist damit dann auch die Erwartung verknüpft, dass wenn man mit Jesus unterwegs ist, man nach und nach zu einem besseren Menschen wird, man also immer weniger von dem tut, was man als Christ so nicht macht und immer weniger so ist, wie man als Christin nicht sein soll. Und manche Menschen sprechen in dem Zusammenhang dann von Heiligung. Das ist im Prinzip ein christliches, frommes Wort für diese Erwartung. Und ich möchte heute davon sprechen, was eine schwierige Vorstellung, eine problematische Vorstellung von Heiligung ist und warum ein Leben mit Jesus trotzdem Veränderung im Leben bedeuten kann. Und dazu will ich mit euch ein paar Verse aus Philipper 2 anschauen. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe zum Philipperbrief. Lasse hat vor 2 Wochen über das erste Kapitel gepredigt. Und ich möchte jetzt die Verse 6 bis 16 lesen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig zu dem, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Diese Verse, die Verse 6 bis 11, die ersten paar Verse, sind der sogenannte Philipper-Hymnus. Über den hat Lasse vor 2 Wochen auch schon ein bisschen was gesagt. Das ist ein Lied oder ein Gedicht, das Paulus wahrscheinlich nicht selber verfasst hat, sondern das vermutlich zu seiner Zeit schon ein Teil der christlichen Tradition war, also in den Gottesdiensten gesungen oder verlesen wurde. Und dieses Gedicht fasst in wenigen Versen das Leben, Sterben und die Auferstehung von Jesus zusammen, das auf Macht verzichtet hat und am Ende eben von Gott erhöht wurde. Paulus stellt also in kurzen Sätzen dar, was Jesus getan hat und stellt dann die Frage, was folgt daraus? Die Gläubigen in der Gemeinde in Philippi haben Jesus als ihren erhöhten König angenommen und das soll sich in ihrem Leben zeigen. Sie sollen nicht leben wie die anderen Menschen vor Ort in Philippi, die sehr nationalistisch und patriotisch waren und den politischen Herrscher als höchste Macht in ihrem Leben hatten, sondern sie sollen in ihrem Verhalten sich nach den Werten und Geboten ihres Königs Jesu richten. Kurz gesagt, sie sollen sich also Jesus zum Vorbild nehmen. Sich Jesus zum Vorbild nehmen, das bedeutet ja, sich anzusehen, wie er gelebt hat und es ihm so gut es geht nachzutun. Auch heute sprechen wir ja häufig noch davon, Jesus ähnlicher zu werden. Heiligung eben. Jesus ähnlicher werden ist ein super Ziel, das ist aber auch ein ganz schön hohes Ziel. Und so erlebe ich unter Christinnen und Christen, dass das kein einfaches Thema ist. Und dass bei dieser Frage, wie werde ich Jesus ähnlicher, auch ungesunde Vorstellungen und Erwartungen aufkommen, was denn Heiligung eigentlich bedeutet. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass in christlichen Kreisen es so Kriterien gibt, anhand derer es sich scheinbar prüfen lässt, ob jemand eine gute Christin oder ein guter Christ ist und wie weit sie in ihrer Heiligung sind. Manche tun das mehr, manche tun das vielleicht auch weniger bewusst. Zum Beispiel wird vielleicht darauf geschaut, wie jemand in seiner Sexualität lebt, wie sich jemand kleidet, wie sehr er oder sie seine Freizeit in der Gemeinde verbringen, was auch immer. Diese Kriterien werden angesetzt dann, weil sie als christlich gelten. Manchmal können sie aber auch eine Mischung aus einer bestimmten Interpretation von bestimmten Bibelstellen und einer gewissen Kultur und Prägung sein. Je nachdem, nämlich wen du fragst und wo du hingehst, begegnen dir vielleicht andere Kriterien. Mir ist es noch nicht so häufig begegnet, dass danach gefragt wird, wie nachhaltig jemand lebt oder wie liebevoll oder respektvoll eine Ehe ist, solange sie verheiratet sind. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich solche Kriterien, anhand derer ich andere und an derer auch ich mich selbst bewerte, auch in mir drin. Und dahinter steckt eben die Vorstellung von Heiligung, dass wir mit der Zeit immer heiliger werden. Dass wir immer genauer wissen, was richtig und falsch ist und vor allem die Umsetzung auch immer besser hinkriegen. Besser als unser altes Selbst und manchmal vielleicht auch besser als andere. Und wenn es bei jemandem nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen, strengt sich die Person vielleicht nicht genug an oder sie nimmt es vielleicht nicht ernst genug. Und diese Gedanken, die dann darauf aufbauen, können bei anderen, die können aber auch bei uns selbst, zu einem gewissen Druck führen, der uns unermüdlich antreibt oder sogar lähmen kann. Wie unterscheiden wir denn dann problematische Vorstellungen von Heiligung von einer angemessenen Vorstellung von Heiligung? Denn es gibt sie ja, die Forderung, dass wir uns Jesus zum Vorbild nehmen sollen. Und ich bin auch überzeugt, dass der Glaube an Jesus Christus praktische Konsequenzen hat für unser Leben, dass er uns prägt und auch verändert. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Heiligung und christlicher Selbstoptimierung, also Selbstverbesserung, sich immer optimaler zu machen. Bei Selbstoptimierung geht es darum, die beste Version von sich selbst zu erreichen, und zwar durch Kontrolle und Maßnahmen. Man beobachtet sich permanent selbst . Man bewertet auch sich permanent selbst. Man ist am Analysieren, man ist am Messen, um Fehler und Schwächen ausfindig zu machen und sie dann auszumerzen. Das kennen wir vielleicht aus anderen Bereichen unseres Lebens. Vielleicht kennt ihr so Sport-Apps, die man auf seinem Handy hat oder auf seiner Apple Watch, die dann eure Bewegungen messen und euch jeden Tag sagen, wie viele Kalorien ihr verbraucht habt, wie viele Schritte ihr gegangen seid, ob ihr euer Tagesziel erreicht habt, das ihr euch gesetzt habt. Und das ist für viele auch eine gute Hilfe, zu gucken, wie sportlich bin ich denn. Aber es ist eben auch eine permanente Kontrolle. Bin ich gerade sportlich? Mache ich gerade genug? Und erfüllt man das Tagesziel nicht, bekommt man eben auch vermittelt, ich bin gerade faul, ich bin ein schlechter Mensch. Diesen Optimierungswahn, den gibt es mit allen möglichen Bereichen. Den gibt es im Sport, mit Ernährung, mit Erziehung und eben auch im Christsein. Dafür haben wir dann keinen Schrittzähler auf unseren Apps. Vielleicht hast du aber einen Bibelleseplan, der dir sagt, wie weit du vorangeschritten bist. Ist erstmal auch nicht schlecht. Vielleicht hast du auch einen eingebauten Tracker in dir selbst, der dir jeden Abend ein Ergebnis liefert. Heute hast du nur drei Gebete, drei wäre schon gut. Heute hast du nur ein Gebet statt drei gesprochen. Oder drei von sechs, je nachdem, was dein Tagesziel ist. Du hast seit 2 Wochen deinen Bibelleseplan nicht eingehalten. Schritte, die du heute im Gemeindehaus getätigt hast, 0. Dein Heiligkeitsstatus ist heute um 2 Punkte gesunken. Und zusätzlich zu diesem innerlichen Tracker oder diesem Messer in uns, den wir vielleicht haben, gibt's vielleicht auch noch Mitmenschen oder christliche Leiterinnen und Leiter, die scheinbar viel besser und einfacher hinkriegen und vor allen Dingen das Rezept haben. Die können dir ganz genau sagen, was du tun musst, damit das besser wird. In diesen 3 Schritten zur Heiligkeit. Auch das gehört zur Selbstoptimierung, das Versprechen von schneller und leichter Veränderung. Ist wahrscheinlich ein bisschen klein, ne? Müsst ihr euch später abfotografieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, dass es schon in einigen von uns drinsteckt, sich so zu analysieren und auch zu bewerten. Auf welchem Punktestand bin ich gerade beim Christsein? Wie heilig bin ich schon geworden? Und vor allem, wie stehe ich auch im Vergleich zu anderen da? Dieses Vergleichen und Bemessen, das müssen ja nicht nur sich auf geistliche Übungen wie Beten oder so beziehen. Manchmal sind es ja auch wirklich Dinge, die uns belasten oder im Weg stehen, wo wir gerne besser drin werden würden. Heute habe ich wieder nur stundenlang Müll im Internet geguckt und bin deprimiert ins Bett gegangen. Ich war wieder ungeduldig mit meinen Kindern. Ich habe wieder eine Flasche Bier mehr getrunken, als ich eigentlich wollte. Und es kann hart sein zu merken, dass wir vielleicht sogar nach Jahren, in denen wir mit Jesus unterwegs sind, oft noch ähnliche oder sogar die gleichen Probleme haben wie noch vor einigen Jahren. Dass wir nicht so viel sündloser oder heiliger geworden sind, wie wir vielleicht gedacht haben. Und das, obwohl wir uns in einigen Punkten echt anstrengen. Und es kann sich eben schnell das Gefühl einschleichen, alle anderen um einen herum schaffen es besser. Wir sind permanent am Vergleichen. Weil Menschen eben voreinander Fassaden aufbauen, um als gute Christin oder Christ darzustellen. Dabei haben alle von uns ihre Baustellen. Auch wenn sie sehr unterschiedlich aussehen können und manche an bestimmten Punkten vielleicht auch weiter sind als ich, aber in einem anderen vielleicht auch nicht. Manches Gute schaffen wir, vieles Gute eben nicht. So wie der Mensch eben immer zum Guten und zum Bösen in der Lage ist. Und diese Art von Erwartung, dass wir immer sündloser und heiliger werden, baut einen Druck auf. Der es uns noch schwerer macht. Der uns vorgaukelt, dass wenn wir nur genug beten, nur genug Bibel lesen, nur genug christliche Podcasts hören, uns nur genug anstrengen, dass wir dann zu besseren Menschen bzw. Christinnen und Christen werden. Also einfach nur noch mehr tun. Wir als Menschen sollen mehr tun. Und ich glaube, diese Erwartung, dass wir in unserem Leben immer sündlöser, immer besser werden, wenn wir es nur genug anstrengen, ist falsch. Heiligung bedeutet nicht, eine optimierte, sündlose Version von Mensch zu werden, weil das gar nicht zu schaffen ist. Jedenfalls nicht in diesem Leben. Aber was ist dann Heiligung? Es fängt schon damit an, dass wir das Wort oft missverstehen. Heilig, wie das in der Bibel benutzt wird, ist nicht in erster Linie ein Wort, das eine Eigenschaft beschreibt, sondern es beschreibt ein Verhältnis, nämlich das Verhältnis der Zugehörigkeit zu Gott. Heilig ist das, heilig wird in der Bibel als das bezeichnet, was zu Gott gehört. Darum schreibt Paulus oft in seinen Briefen an die Heiligen in XY. Und die Heiligen, das sind die Gläubigen, die in der Gemeinde, die an Jesus glauben. Und das hat hier erstmal nichts damit zu tun, wie sie sich verhalten, sondern erst einmal, zu wem sie gehören. Nämlich zum heiligen Gott. Und damit, indem sie zum heiligen Gott gehören, leben sie auch in seinem Wirkungsbereich. Und hier liegt ein Schlüssel. Gott, der Heilige, wirkt in seinen Heiligen Veränderung. So haben wir es ja auch gerade in Philipper gelesen, in Vers 13. Gott selbst ist hier in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wo also bei der Selbstoptimierung der Fokus auf dem menschlichen Tun ist, liegt bei der Heiligung der Fokus auf Gottes Tun. In und an uns. Gott ist es, der uns bereit macht und der uns befähigt, Jesus-mäßig zu handeln, indem er uns innerlich verändert. Er ist es, der mit uns unterwegs ist und auf dem Weg an und durch uns handelt. Und ich bin überzeugt, dass Gott in Menschen innere Veränderung und auch Freiheit und damit auch verändertes Handeln schenken kann. Wir haben hier vor 2 Wochen, vielleicht wart ihr da, im Gottesdienst ein Zeugnis von jemandem gehört, der das erlebt hat als Geschenk. Und darum dürfen wir Gott auch bitten, dass er uns von innen heraus verändert. Wie das dann aussieht, an welchem Punkt diese Veränderung stattfindet und wie schnell sie stattfindet, das können wir nicht bestimmen oder erzwingen oder herbeiwirken. Vielleicht erlebst du plötzliche und nachhaltige Befreiung und Veränderung. Vielleicht erlebst du langsame und stetige Veränderung. Vielleicht hast du aber auch dein Leben lang mit etwas zu kämpfen. Und die Wege, die Gott damit den Menschen geht, können sehr unterschiedlich aussehen. Weil eben jeder Mensch unterschiedliche Baustellen hat und Gott auch in seinem Leben unterschiedliche Prioritäten setzt, was vielleicht gerade dran ist. Bei manchen ist es vielleicht sogar so, dass sie Mitmenschen von ihren Hilfe von ihren Mitmenschen brauchen oder sogar professionelle Unterstützung. Und ob es eben was Leichtes ist, was sich schnell ändern lässt oder was lange dauert und was echt hart ist, das Gute ist, dass Gott in all diesen Wegen dabei ist. Mit Geduld und mit Fürsorge und mit Barmherzigkeit. Aber damit Menschen, wenn sie wirklich tief in etwas drinstecken, um Hilfe bitten, wenn sie sie brauchen, müssen wir ebenso geduldig und fürsorglich und barmherzig mit unseren Mitmenschen und ihren Baustellen umgehen. Statt vergleichen, Hilfe. Und es war schön, dass hier vor 2 Wochen der Raum dafür war, dass ein Mensch davon sprechen konnte. Nicht immer muss das der Gottesdienst sein, wo darüber gesprochen wird. Aber wenn du was hast, womit du zu kämpfen hast, unter dem du wirklich leidest, dann darfst du dich auch an andere Menschen wenden. An Leute aus der Gemeinde, denen du vertraust, an deine Freunde oder vielleicht auch an uns Pastoren. Abgesehen von so tiefgreifenden Baustellen gibt es natürlich noch viele andere alltägliche, mit denen wir so zu tun haben. Vieles, wo wir gerne anders wären oder anders handeln würden. Aber auch da hilft es nicht, in Aktionismus zu verfallen oder eben in Optimierungswahn, indem wir dann versuchen, unsere Schwachstellen einer nach der anderen abzuklappern und zu verbessern. Heiligung ist nicht Fortschritt in dem Sinne, dass wir eine immer verbesserte, sündlosere Version unserer selbst werden. Sondern Heiligung bedeutet, immer mehr aus der Rettung leben. Aus der Rechtfertigung, aus der Gnade zu leben. Wie es in Vers 12 heißt, ihr sollt euch bemühen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Und dieser Fortschritt zählt, dass wir in unserem Leben mehr und mehr begreifen, wie sehr wir angewiesen sind auf Jesus Christus. Auf seine Liebe, auf seine Vergebung und auf seine immer neuen Chancen. Und aus der Rettung zu leben bedeutet eben das, dass wir uns nicht selbst retten müssen, sondern dass Jesus alles Scheitern, all unsere Baustellen am Kreuz getragen und überwunden hat. Das ist ja auch die Mitte vom Philipperbrief, von dem alles andere ausgeht, dieser Hymnus, in dem beschrieben wird, was Jesus getan hat. Und aus dieser Rettung herauszuleben, das verändert Menschen. Das befreit sie von dem Druck christlicher Selbstoptimierung und es macht uns freier, liebevoller und gnädiger, zum einen mit uns selbst, aber auch mit anderen zu sein. Vielleicht kennst du das auch, dass man manchmal Angst hat, dass wir die Gnade zu groß denken. So dass wir zu früh selbst wieder anfangen zu machen und zu tun, um uns selbst zu beweisen, dass wir es verdient haben, dass wir uns selbst retten wollen. Aber ich lade dich ein, vielleicht mal noch ein Stück länger darin zu verweilen und auszuprobieren, was das heißt, wirklich aus der Gnade zu leben. Aus dieser Perspektive von der Gnade heraus können wir auch viel angemessener mit Ansprüchen umgehen, die uns ja auch in der Bibel vermittelt werden. Es gibt ja Verhalten, das schädlich ist. Es gibt Verhalten, das im Gegensatz dazu heilsam und lebensförderlich ist. Und wir sind aufgefordert, dem nachzustreben. Zum Beispiel, wenn hier in Philipper von Gehorsam gesprochen wird. Oder davon, dass wir eben alles dran setzen sollen, dass sich die Rettung in unserem Leben zeigt. An der Botschaft festhalten sollen, Frieden miteinander halten sollen. Aber wenn wir diese Anforderung, diesen Anspruch aus der tiefen Annahme bei Jesus heraus leben, dann ist das keine Aufforderung, einfach immer noch mehr uns anzustrengen und reinzupowern. Sondern dann geht es um eine Grundhaltung in unserem Leben, die danach fragt, was Jesus wichtig ist. Die nach seinen Werten fragt, nach den Prioritäten er gesetzt hat, die danach eben fragt, wie Jesus war und was er getan hat. Und das eben nicht als Liste mit Kriterien, die wir jeden Tag abhaken müssen, um zu prüfen, ob wir noch gut genug sind, sondern dann als Orientierung und als Einladung für ein gutes Leben. Und was wir dann mitbringen, worum wir uns bemühen können, ist die Offenheit für Korrektur von Jesus. Die Offenheit für Veränderung, eine Bereitschaft, dass Jesus Schritte mit uns geht. Das ist das, was wir geben können. Auszuprobieren und zu versuchen, Jesus-mäßig zu leben, ohne den Druck unserer Heiligkeit beweisen zu müssen. Als letztes möchte ich noch auf das tadellose Leben eingehen, von dem in Vers 15 die Rede ist. Denn das scheint ja zu fordern, dass wir perfekt und sündlos werden, ein tadelloses Leben führen. Und hier ist wichtig zu lesen, in welchem Kontext dieser Vers steht. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wenn wir diesen Vers mit seinem Kontext lesen, wird, finde ich, deutlich, dass hier nicht allgemeine Perfektion gemeint ist, sondern sie im Zusammenhang im Umgang der Gläubigen miteinander steht. Und warum Paulus das wichtig war, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich verhalten. Paulus war es wichtig, dass die Gemeinde in der Gesellschaft, in der sie gelebt hat, einen guten Ruf hatte. Sie sollten sich allgemein so verhalten, dass sie Vorbilder sind. Also positiv auffallen und Orientierung bieten für andere Menschen. Dass sie eben leuchten unter anderen. Und das nicht um ihren Willen, sondern eben auf Gott zu verweisen. Es geht also um ein Zeugnis. Das Zeugnis vor anderen, das auf Jesus verweist. Und leider hat sich diese Forderung nach dem tadellosen Leben in der Kirchengeschichte so entwickelt, dass die Kirche immer höhere Ansprüche gestellt hat, die sie selbst aber nicht erfüllt hat. So dass wir jetzt in unserer Gesellschaft hier in Deutschland und in Dortmund in einer Situation sind, dass Christinnen und Christen oft eher so als Moralapostel angesehen werden, die mit lauter Ansprüchen und Regeln um sich schmeißen, heiliger tun als andere und dann doch Dreck am Stecken haben. Wenn wir in die Medien gucken, wie über Kirche berichtet wird, ist das der Eindruck, der vermittelt wird. Wie können wir also heute Zeugnis sein? Wie können wir heute leuchten? Ich glaube nicht, indem wir versuchen, perfekt zu leben oder uns keine Fehler anmerken zu lassen, sondern indem wir offen damit umgehen, dass auch wir Probleme haben. Probleme mit Geld, mit Beziehung, mit Sexualität, mit Macht, mit Sucht. Und dass wir aber einen Gott haben, der uns immer wieder aufhängt und aufhilft, wenn wir fallen. In dieser Gesellschaft, in der wir gerade stecken, werden junge Menschen immer unzufriedener mit sich und ihrem Leben, weil sie in den sozialen Medien so perfekte Leben von anderen vorgegaukelt bekommen. Und Menschen sind nur etwas wert, wenn sie ein tolles Auto haben, toll aussehen, tolle Leistungen erbringen. In dieser Gesellschaft können wir einen Gegenakzent setzen. Nämlich einen Gegenakzent der bedingungslosen Annahme und Liebe. Und da, wo Leute keine Fehler zugeben, weil sie ihr Ansehen nicht beschädigen wollen oder weil sie ihre Macht nicht verlieren wollen, können wir eine Gegenbewegung sein, indem wir die Ersten sind, um Vergebung zu bitten, Fehler einzugestehen und über unsere Schwächen zu sprechen und auch barmherzig mit den Schwächen anderer umzugehen. Sodass hier kein Mensch einen heiligen Schein wahren muss, wo er gerade im Leben steht, sondern ehrlich kommen darf mit sich und seinen Baustellen. Und das auch ohne den Anspruch, die Baustellen aber bitte in 3 Wochen unter Kontrolle bekommen zu haben. In Jesus finden wir die Zusage, dass wir geliebt sind und angenommen sind, dass uns vergeben ist, dass wir scheitern dürfen und dass wir in Jesus aber auch Veränderung und Befreiung erleben dürfen. Und dass er mit jedem und jeder Einzelnen einen ganz einzigartigen Weg geht. Und vielleicht hast du eine Sehnsucht in dir, das auch zu erleben. Die Liebe und die Annahme oder auch die Veränderung und die Befreiung. Dann darfst du Jesus darum bitten, dass er dich berührt und in dir wirkt. Und dann darfst du diese Zusage gleich ganz praktisch erleben im Abendmahl. Dass wir zusammen feiern als Gemeinschaft der Heiligen, aber nicht, weil wir perfekt sind oder uns als heilig erweisen müssen, sondern wenn wir zum Heiligen gehören. Amen.